Immer wieder montags reden wir über die Ereignisse des Wochenendes in der vergangenen Tage. Und wer regelmäßig den Espresso-Plausch hört, der könnte auch meinen, dass es so ein bisschen ist wie und täglich grüßt das Murmeltier, weil wir eigentlich vor allen Dingen zwei Dauerthemen haben, die Einführung der allgemeinen Impfpflicht und natürlich den Russland-Ukraine-Konflikt. Aber jetzt erstmal hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie und wünsche eine schöne Woche. Draußen grieselt's ja gerade. Mal schauen, was wird es? Ist wohl statistisch so, dass der Februar der schneesicherste Monat von Thüringen ist. Mag mit dem Klimawandel sich ändern, aber es ist einiges zu erwarten. Letztes Jahr ist ja auch was gekommen. Also hoffen wir, dass die Woche ordentlich verläuft.
Ich habe mich so gefragt, die Kinderfragen sind ja immer so am besten, warum die Menschheit eigentlich nicht aus der Geschichte lernt. Wir hatten jetzt ja in den letzten Tagen verschiedene Gedenktage, also den Auschwitz-Gedenktag, aber auch den Tag der Wannsee-Konferenz. Und da blicken wir zurück auf die großen Menschheitsverbrechen. Und gleichzeitig erleben wir in der Gegenwart, wie wir irgendwie mit den neueren Konflikten nicht richtig umgehen können. Also da denke ich eben gerade an den Ukraine-Russland-Konflikt, wo ich dann doch irgendwann immer so ein bisschen Angst habe. Und anderen geht es auch so, dass dann doch mal was passieren könnte. Also warum werden wir einfach nicht klüger an der Menschheit?
Ja, darüber diskutieren wir jetzt nicht nur angesichts der aktuellen Lage, sondern immer wieder. Ich habe auch das Gefühl, dass wir nur schwer und langsam dazu lernen. Wir hatten in den 90er Jahren mit Gorbatschow, Mandela und all diesen Impulsen in dieser Zeit also wirklich eine große Chance gehabt, ein bisschen zur Vernunft zu kommen. Aber dann haben wieder die Egoismen gesiegt. Jeder versucht, den anderen niederzuhalten. Und wenn ich die großen Konflikte nehme, aus denen sich viele kleine dann ergeben, aber auch diese machen das unabhängig. Das ist eine, sagen wir, Illusion der Zeit des Kalten Krieges gewesen, dass alles nur gesteuert wird von den zwei Machtzentralen. Nein, die örtlichen Potentaten in Afrika oder Lateinamerika haben natürlich auch für sich die Situation genutzt und die zwei Großen immer mit reingezogen. So ist das heute auch. Ich glaube, wir werden uns nach Ruhe sehnen und nach Vernunft sehnen, aber wenn ich allein schon den Umstand sehe, wie eifersüchtig Wladimir Putin darauf reagiert, dass die Amerikaner fast nur noch mit den Chinesen beschäftigt sind, denn Teil dieses aktuellen Konflikts hat ja diesen Hintergrund, und die Chinesen in stoischer Ruhe ihre Machtansprüche durchsetzen, die zum Teil auch nicht nur fragwürdig sind. Historisch gesehen ist China von uns, in den Europäern, den Amerikanern, sehr grausam behandelt worden zum Teil. Auch die Deutschen haben ja eine unrühmliche, schreckliche Geschichte in China. Also insofern sagen wir, dass die hier zurückkommen, eine alte Rechnung mit uns offen haben und dass das alles uns auch noch in den nächsten Jahrzehnten beherrschen wird. Ja, ich hoffe, zumindest noch ein paar vernünftige Leute, was ja hier in Europa durchaus der Fall ist, sind noch da und versuchen das Ganze einzuhegen irgendwie. Das ist ja bei dem Ukraine-Konflikt ja auch immer der Versuch da.
Aber interessant ist ja das eine, dass bestimmte Potentaten, wie Sie sagen, eifersüchtig sind auf andere Länder und ihre Machtbefugnisse beschränkt sehen. Das andere ist ja, wie die demokratischen Staaten darauf reagieren. Und um nochmal einen Rückgriff auf die Geschichte zu machen, am Ende des Zweiten Weltkriegs sind ja die Vereinten Nationen genau als Kontrollbehörde für solche Konflikte gegründet worden. Und trotzdem habe ich das Gefühl, immer wenn es drauf ankommt, versagt da ich die UN. Oder jetzt diese Woche tagt jetzt der UN-Sicherheitsrat wegen der Ukraine. Aber das dauert irgendwie immer. Also ist das, warum ist das so? Warum wird da nicht schneller reagiert?
Die UN kann nicht besser sein als die Staaten selbst, die sie tragen. Das heißt also, natürlich gab es Phasen in der Zeit der Vereinten Nationen, und die können auch wiederkehren, dass plötzlich, sage ich mal, angesichts einer nicht so offensichtlichen Bedrohung, die man vorher nicht gesehen hat, plötzlich die Menschen zusammengeschweißt werden. Corona ist ja ein bisschen so, dass man auch international stärker arbeiten muss. Schauen Sie, der Donald Trump ist einfach aus der WHO ausgetreten, also aus der Organisation, die weltweit die Pandemiebekämpfung ja organisieren soll. Der nächste Nachfolger ist schnellstens wieder eingetreten. Ich würde sagen, also es ist ein mühevoller Weg, und leider, sage ich jetzt mal, die Mehrzahl der Menschen, ich würde schon sagen, dass sie vernünftig ist, aber die lässt sich auch aufhetzen, die lässt sich instrumentalisieren. Wir haben jetzt eine komische Diskussion bei uns in Deutschland, sollten wir nicht mehr Waffen liefern und nicht nur Helme in die Ukraine. Ich glaube, die Zurückhaltung an dieser Stelle ist historisch geboten und die ist auch vernünftig jetzt. Deutschland ist das einzige Land in Europa, wo Putin noch wenigstens zuhört, wenn wir was sagen, bei den ganzen Formaten, in denen man sich verständigt hat über die ukrainische Lage in der Ostukraine. Da sind die Deutschen immer diejenigen, die da halbwegs noch was Vernünftiges machen. Die anderen schicken nach Rumänien oder irgendwohin Soldaten oder drei Flugzeuge, die sie im Augenblick entbehren können und glauben, auf diese Weise wird das Ganze besser sein. Nein, das ist Unsinn. Also insofern sagen wir, und Sie sehen es ja auch schon an der Debatte bei uns hier in Deutschland, wie schwer es die Vernunft hat. Es gibt sehr viele Leute, die fordern, also schickt da am liebsten Leo-2-Panzer an die Grenze zu Russland. Und die anderen sagen, nein, und in welcher defensiven Situation sie inzwischen sind. Also ich glaube, es ist gut, an dieser Stelle auch zu zeigen, man kann mit Diplomatie immer noch was tun. Und Deutschland hat ja mit Nord Stream 2, der vielgescholtenen Pipeline, die noch nichts liefert, ja den einzigen Trumpf, den Europa hat gegenüber Russland, indem es sagen kann, okay, das Ding wird stillgelegt und dann ist Ruhe, wenn du das und das machst. Das verstehen schon die Leute im Kreml und versuchen natürlich drumherum das Ganze zu machen. Aber dieses Geprassel auf beiden Seiten ist natürlich kontraproduktiv.
Sollte vielleicht Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD seinen Vorgänger von der gleichen Partei, Gerhard Schröder, anrufen, dass der vermittelt? Der ist ja sowas wie unser bester Mann in Moskau.
Ob das der beste Mann in Moskau ist oder der beste Mann, Wladimir Putin, in Deutschland. Ich glaube, eher umgedreht ist die Sache. Er benimmt sich ja ein bisschen wie ein Angestellter von Gazprom. Wenn er zum Beispiel die Ukrainer fast zum Verursacher dieses Konflikts stempelt, natürlich kann man viel an der Ukraine kritisieren. Es ist ein durch und durch korruptes Land. Es ist sehr schwer, diese alte Geisel, die schon noch von Zarenzeiten rührt und in den Sowjetzeiten, die auch nicht abgeschafft worden ist, so ein Land überhaupt sozusagen zu modernisieren. Und natürlich versuchen die Russen alles zu verhindern oder alles zu machen, damit die Ukraine sich nicht entwickeln kann. Deswegen auch zum Teil dieser Aufmarsch, von dem wir ja wirklich nicht wissen, ob es vielleicht doch ein heißer Krieg wird. Ich gehe mal erstmal davon aus, nein, auch Putin will eigentlich keinen Krieg. Aber die Dynamik solcher Ereignisse kann plötzlich sozusagen dazu führen, dass ein lächerlicher Vorfall, wir haben das in der Geschichte immer wieder gehabt, oder ein Vorfall, zu dem man den erst macht, das haben wir auch in der Geschichte gemacht, dass es dann plötzlich losgeht. Und insofern sage ich mal, alle Kanäle müssen genutzt werden. Der Schröder ist natürlich so ein Untoter der deutschen Politik, der immer mal ein Ding raushaut, wo man sagt, Mann, Junge, hättest du doch lieber die Klappe gehalten. Der Scholz und die deutsche Politik oder Außenpolitik haben es schwer genug in dieser Zeit, weil auch die NATO-Länder zum Beispiel, Johnson und andere, natürlich gerne ablenken von dem, was in ihrem Land ist, und dann versuchen sie mit militärischen Dingen und Nationalismus da nach außen hinzugehen. Also ich glaube, Deutschland zeigt einfach, wie reif die Demokratie im Augenblick hier ist. Und insofern bin ich da eher bei den vorsichtigen Entscheidungen in diesem Land als bei dem Säbelprasseln der anderen. Es entspricht im Übrigen auch dem Interesse der Menschen hier. Die Mehrheit will eigentlich vernünftige Verhältnisse mit Russland. Das geht nicht einfach, weil dazu gehört ja auch die andere Seite, und die benimmt sich im Augenblick, ja, ich meine, der russische Bär sitzt auf der Tanne und weiß jetzt nicht mehr, wie er runterkommt.
Man muss gesichts wahr ans Runterkommen, aber Sie haben auch schon so ein bisschen gesagt, ich finde es manchmal auch schwer, wer hier die Guten und wer die Bösen sind. Also vielleicht die Böseren kann man leichter ausmachen, aber Sie haben ja auch gesagt, in der Ukraine gibt es ja auch viel Korruption. Das ist natürlich auch nicht der Grund dafür, dass man sagt, deswegen dürfen sie angegriffen werden. Ne? Aber es ist manchmal, finde ich, schwierig bei solchen Konflikten an den Anfangspunkt zurückzugehen. Dieser Konflikt schwelt ja schon seit 2014, seit der Annexion der Krim. Ja, und das geht ja schon lange hin und her.
Wenn es die Russen nicht hören wollen, sie sind der Aggressor. Das ist in der russischen sozusagen Mythologie immer ganz anders. Also man ist immer angegriffen worden. Der Westen, Deutschland, wer auch immer, hat immer dazu geführt, dass man Kriege führte. Also Russland war immer nur gut. Natürlich hat man versucht, mal Finnland zu überfallen. In den 30er Jahren hat die Nase sich blutig gehauen und ist dann hat sich wieder zurückgezogen. Man hat in Afghanistan versucht, Land zu gewinnen, muss sich zurückziehen. Man in Afrika, überall hat man die blutige Nase gehabt. Aber das vergisst sich. Man erzählt so eine große Geschichte von der Heldentaten und so weiter einer ganz anderen Generation. Und ich glaube, da muss man auch ganz klar reden. Russland ist ein Aggressor. Das hat dem Nachbarland trotz geltender Verträge, die international beglaubigt sind, die Krim abgenommen und führt natürlich Krieg in Ostukraine. Und wir müssen befürchten, dass es immer auch möglich ist. Schauen Sie mal, ob die 5000 Helme, das klingt wirklich wie ein Witz, die erst in Deutschland geliefert werden, die aber im Übrigen von der Ukraine bestellt
wurden. Die wirklich bestellt worden sind, das hat auch nochmal Agnes Strack-Zimmermann gesagt. Ja. Genau, genau. Also ja, die wollten sie wirklich
das
haben.
Das ist jetzt keine Idee von irgendjemandem hier im Verteidigungs- oder im Außenministerium gewesen. Aber es machen sich alle lustig darüber. Alles, was da geliefert und gemacht werden kann, nützt der Ukraine nichts, wenn Russland sie überfällt. Es ist mal die Frage, wie können wir dem Putin deutlich machen, das ist eine Geschichte zu viel, die du machen würdest. Und insofern, es riecht so nach Krieg und es ist auch bedrohlich, aber ich gehe, das ist jetzt meine innere Überzeugung, ich habe natürlich auch da keine besseren Kenntnisse, ist, die Russen werden diesen Krieg nicht trau machen, auch wenn wir haben eine Provokation schnell gemacht ist. Das heißt, wir kennen das aus der deutschen Geschichte, wir kennen das aus der Zeit des Vietnamkrieges, wo plötzlich sozusagen der Zwerg den Riesen angefallen haben soll, ja.
Also ich bin da ein bisschen ängstlich nach wie vor, weil das Problem in der Zukunft ist, dass man sie nicht vorhersagen kann. Und 1938 haben die Leute, glaube ich, auch nicht geahnt, dass da so ein großer Weltkrieg so kurz bevorsteht.
Ja, aber 38 ist natürlich ein Punkt unterwegs gewesen in diese Richtung. Es ist richtig, wenn man sagt, man darf sich nicht zu sehr von dem Aggressor beeindrucken lassen. Aber man darf es auch nicht leichtsinnig provozieren, dass irgendwas passiert. Ich glaube nicht, dass die Russen nach Kiew marschieren würden, aber die haben Flugzeuge. Und das Einzige, was man tun könnte für die Ukraine, eine gute Luftabwehr zu organisieren. Nur das bedeutet dann wirklich Krieg, weil die Russen natürlich Angst haben, in ihrer Nähe solche Sachen zu haben. Liefern sie zwar in die Türkei, in ein NATO-Land, aber selbst den Ukrainern, sagen wir, ein amerikanisches System würden sie nicht zulassen. Also insofern sage ich mal, ja, deeskalieren, Putin deutlich machen, das mit dem Gas geht dann nicht so weiter. Nord Stream 2 kannst du ganz vergessen. Und da geht es um viel Geld. Es werden ja nicht die Preise immer so sein wie jetzt, dass es so sprudelt. Und Sie wissen ja, ich glaube, die Hälfte des russischen Etats kommen nur aus Öl und Gas. Also wie bei einem dritten Weltland, ja, irgendwo in Arabien oder so ist das noch so. Da muss man auch sagen, okay, Deutschland ist auch das einzige Land, was höchstwahrscheinlich auch ein Stück sich davon selbstständig machen müsste. Also das Risiko für Putin, hier Geld zu verlieren und letztlich dann auch die Macht, ist auch relativ hoch.
Kommen wir zu dem anderen Dauerthema, was uns auch schon in mehreren Ausgaben beschäftigt hier im Espresso-Plausch, und zwar die Impfpflicht, die mögliche Einführung der allgemeinen Impfpflicht und natürlich die Impfpflicht, die jetzt schon beschlossen ist, die eben für einrichtungsbezogene Metiers gilt, also wie zum Beispiel das Gesundheitswesen. Und man hat das Gefühl, so richtig vorwärts geht's nicht. Es liegt jetzt ein erster Antrag vor von Herrn Wolfgang Kubicki, der nun keine Impfpflicht möchte, aber dass jetzt mal sich so ein paar Leute zusammengetan haben im Bundestag und jetzt mal so einen ersten Antrag stellen, ist bislang noch nicht passiert. Wie lange müssen wir denn da noch warten oder wird die Regierung dann doch mal irgendwann handeln?
Na, wir sind, glaube ich, Weltmeister im Augenblick im Zerreden von allem. Also das beobachten wir in unserem Gespräch ja schon seit geraumer Zeit, dass immer wieder Dinge, die halbwegs vernünftig sind und auch so klingen, dann schnell zerredet werden. Schauen Sie, wir hätten doch nie gedacht, dass die Österreicher plötzlich über Nacht das machen und die Woche jetzt das Ganze abläuft und die haben auch klare Bußgelder festgelegt. Sie haben auch einen viel härteren Lockdown gehabt für die Nicht-Geimpften. Das heißt, du durftest im Prinzip nur zu den lebenswichtigen Sachen aus dem Haus raus. Der läuft jetzt aus. Ich will nur sagen, auch wir versuchen so eine mittlere Variante bei uns zu finden, immer wieder sich durchzulavieren. Ich glaube auch, es setzen viele im Parlament darauf, dass der Frühling kommt, dass Omikron nicht ganz so gefährlich ist wie Delta und auf diese Art und Weise einfach der Druck aus der Leitung rauskommt und dann kann man das wieder verschieben. Wobei eben halt die Leute, die sich damit beschäftigen, alle wissen, es geht jetzt nicht um den Frühling jetzt und den Sommer, sondern es geht um den Herbst. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt und da müssen wir was tun dafür. Dass zum Teil Landrätinnen in Thüringen meinen, Gesetze, die in Berlin erlassen werden, nicht befolgen zu müssen. Und das zeigt einfach den schwachen demokratischen Zustand des Ostens, wo ich sage, ja, es ist nicht gut, wenn in Greiz oder wo auch immer ein ganzes Altenheim angesteckt wird und die Hälfte der Bevölkerung, der Insassen sterben einfach. Ich habe da nicht gehört, aber allein die Verwandten hätten ja die Verantwortlichen verklagen können. Ich will nur sagen, Thüringen ist an dieser Stelle ein besonders gefährlicher Ort und wir sollten besonders daran interessiert sein, dass die Impfpflicht kommt, weil die Sterberate hier doppelt so hoch wie im Durchschnitt in Deutschland ist und auch höher ist als in Brasilien. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier auf der Straße angesteckt werden und sterben, ist weit, weit höher als in den meisten Teilen Deutschlands. Gar kein Vergleich zu Rheinland-Pfalz oder solchen Regionen, wo es deutlich weniger ist. Insofern sage ich mal, ja, Zerreden ist unsere sozusagen Meisterdisziplin im Augenblick, aber ich hoffe doch, dass noch ein paar Vernünftige da sind und der Lauterbach müht sich ja zumindest.
Das ist so eine 3-, die Sie gerade sagen, er müht sich, ist so, ja, er müht
ja,
sich.
Ja, aber wenn 3- kommen, wird man ja versetzt ja wenigstens. Also auf eine 1 schaffen wir es in der Bekämpfung der Pandemie ja nicht mehr. Ich meine, wenn selbst Italien alles besser und schneller macht als wir, kann man ja nicht viel reden. Und wir haben natürlich zugelassen, dass der Protest sich sehr stark formiert hat, dass sehr unterschiedliche Rechtsradikale, aber auch verwirrte Menschen zueinander gefunden haben, nicht nur über Telegram, sondern insgesamt. Und wir, sage ich mal, auch einen großen Protesttourismus in Deutschland inzwischen haben. All das ist nicht richtig dokumentiert. Wir wissen über die Zusammenhänge nicht allzu viel. Und es scheint nach außen hin, als ob tatsächlich eine große Masse von Leuten anderer Meinung wäre. In Wirklichkeit, alle Umfragen belegen das ja eindeutig, auch die Mehrzahl ist ja auch geimpft und geboostert inzwischen zum Teil. Das heißt, dass es die Mehrzahl der Menschen doch an der Stelle sehr vernünftig ist. Und ich würde sagen, wir haben eine Chance, aber wir können sie natürlich verbatteln.
Haben Sie eigentlich im Bekanntenkreis Leute, die nicht geimpft sind, also die wirklich Impfverweigerer sind? Ist Ihnen das schon untergekommen?
Naja, im weiteren Kreis gibt es sie natürlich, wo du dich sehr wunderst. Bei manchen nicht. Also wenn jemand die Schule sehr schwer bewältigt hat, die Eltern sehr viel dazu beigetragen haben, dass man überhaupt eine Lehre abgeschlossen hat, dass man überhaupt einen Beruf hat, dass die jetzt plötzlich sozusagen zu Virologen mutieren und große Theorien dazu anstellen und ihren ganzen Kreis mit diesem Unsinn sozusagen belegen und dass dann eben halt die über 80-jährige Großmutter sich infolge dieses Drucks auch nicht impfen lässt. Ich kenne das, es ist traurig und man kommt damit Argumenten nicht mehr weiter. Die haben jetzt etwas gefunden, wo sie meinen, selbst eine Meinung haben zu können und diese auch noch mit Vehemenz verteidigen. Ja, und es gibt eine ganze Reihe, die einfach unentschlossen sind. Denen würde natürlich helfen, wie das in anderen Ländern ist. Man wird angeschrieben, man kriegt einen Termin gestellt und muss begründen, wenn man nicht hingeht. Ja, so ungefähr. So, dann machen die das auch. Aber so von alleine antriebsschwach einfach. Und davon haben wir jede Menge, auch noch verwirrte Leute. Das ist ja auch nicht kein geringer Prozentsatz. In der Summe ist das schon beeindruckende Gruppe. Ich habe mich mit Freude jetzt mal in der Zeitung gelesen, dass die 60+ in Erfurt über 90% geimpft sind. Das finde ich schon bemerkenswert.
In Erfurt sind viele Menschen auf jeden Fall wirklich geimpft. Also Erfurt liegt da auf jeden Fall ganz gut. Schauen wir mal
Für Thüringer Verhältnisse liegen wir gut.
Sehr gut
und im Durchschnitt Deutschlands auch sogar noch gut. Aber das ist nur Erfurt und Weimar. Das sind wo unsere Hörer sind. Das ist eindeutig der Zusammenhang.
Da gibt es einen Zusammenhang, da gibt es eben gute Aufklärung und so weiter. Ja. Wir wollen weiter aufklären, in dem Fall über die Grünen. Die haben am Wochenende ihren Parteitag abgehalten. Das war schon lange geplant, dass zwei neue Vorsitzende gewählt werden. Ricarda Lang und Omid Noripur. Und ich habe mich gefragt, ob jetzt, weil zuletzt knirschte es ja ein wenig in Gebälk, ja. Stichwort Anton Hofreiter, der galt eben als gesetzter Minister in der neuen Bundesregierung, wurde dann aber ausgebotet, weil es da wieder einen Streit zwischen Fundi und Realos gab. Ist jetzt nun alles wieder gut und kann man das überhaupt beurteilen nach so einem Parteitag, der im Grunde eine große Showveranstaltung ist?
Naja, im Augenblick sind die ja in einer ganz neuen Situation, die Grünen. Die ganze Spitze ist abgewandert in wichtige Regierungsämter. Wir haben tolle Posten bekommen. Ich bin nach wie vor noch ein bisschen so im Zweifel, aber die Annalena Baerbock macht das bis jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt eigentlich ganz gut und selbst der russische Bärbeißer Lavrov war ja beeindruckt. Also insofern sage ich mal, hat es natürlich eine Partei, also als Organisation dann etwas schwerer, da sich irgendwie zu präsentieren. Das ist jetzt dann die dritte Reihe, die da irgendwo auf Platz 1 kommt und sie hat ja auch oftmals dann die Aufgabe, wir haben das ja über viele Jahre bei Merkel gesehen, dass sozusagen die Fraktion, die damals unter Kauder stand, also im Prinzip nur der verlängerte Arm der Regierung war, weil natürlich das Regieren das Wichtige war. Das wird den Grünen jetzt auch begegnen. Das macht es ihnen schwerer, Grundsatzdebatten zu führen und zu moralisieren, was ja zu dieser Partei sehr stark dazugehört. Aber ich glaube, im Augenblick sind sie alle im Rausch, wie stark sie geworden sind bei der letzten Wahl. Sie haben ja nicht mal eine Analyse oder eine richtig kritische Analyse dessen vorgenommen, was da eigentlich passiert ist in diesem Wahlkampf, warum die Annalena Baerbock nicht so gut gepunktet hat, wie man sich es vorgestellt hat. Trotzdem ist man im Rausch sozusagen der Machtfülle, die man jetzt hat. Und ich glaube, die zwei, die dahinter stehen, wenn überhaupt, brauchen erstmal Zeit, um überhaupt also eine eigene Handschrift, ein eigenes Interesse der Fraktion und auch der Grünen noch zu dokumentieren oder zu nach außen hin zu zeigen. Also insofern sage ich mal, regieren, das macht Freude, und insofern sage ich mal, die Partei daran erstmal Freude haben.
Kommen wir noch zu einem Thema, das ist im Grunde so ein Personalkarussell, was sich gedreht hat. Ja, also ich musste erstmal das mir mehrfach durchlesen. Also Max Otte von der CDU kandidiert für die AfD als Bundespräsident. Da war natürlich klar, in dem Moment, wo er das ausspricht, dass die CDU das nicht so hinnimmt, und er hat ja auch jetzt schon angekündigt, sich aus der CDU zurückzuziehen und da auszutreten. Das war das eine. Jörg Meuthen, lange Zeit ja auch mit Parteichef der AfD und jetzt aber schon abserviert worden, tritt aus der AfD aus. Das fand wiederum Erika Steinbach, lange Zeit bei der CDU natürlich verhaftet, nicht so gut und tritt jetzt dafür in die AfD ein, weil sie sinngemäß sagt, der Austritt von Meuthen würde zu viel Schaden anrichten, deswegen tritt sie jetzt da ein. Das ist ja schon irgendwie, ja, also so ein seltsam, ja, wenn man das so hört und liest.
Ja, es ist der verzweifelte Versuch der AfD, irgendwo sich im Gespräch zu halten. Im Augenblick sind ja ihre Themen, sie versuchen zwar auf der Corona-kritischen Welle zu reiten, aber das gelingt ihnen natürlich angesichts des Umstandes, dass oftmals auch Rechtsradikale das Ganze direkt organisieren, das heißt die NPD oder die vor Ort verschiedenen Gruppen, dass sie da auch nicht ohne weiteres, sag ich mal, Fuß fassen können, obwohl sie auch zu den Rechtsextremen gehören. Ich glaube, das ist wirklich tatsächlich der Versuch, immer wieder sich im Gespräch zu halten und die Nominierung eines eigenen Kandidaten, der möglicherweise auch ein bisschen die CDU ärgert. Das war sozusagen so wie in Erfurt oder in Thüringen bei den Parlamentswahlen, wo man mit lauter kleinen Finten versuchte, irgendwie die anderen vorzuführen. Der Otte ist da, ich vermute mal, an der richtigen Stelle gelandet, weil die ganze Werteunion ist eigentlich eine, ja, würde ich mal sagen, Vorfeldorganisation der AfD in der CDU, nicht mehr und nicht weniger. Da haben wir ja auch ein paar schillernde Figuren hier drumherum gehabt und einige von denen schillern immer noch hier rum. Ich glaube, das ist schon konsequent, dass die zur AfD gehen oder auch die Steinbach. Da bin ich einfach der Auffassung, es gibt in der CDU eine Illusion, dass man einen Teil der Wähler und auch der Mandatsträger an die AfD verloren hat, und man müsse sie jetzt mit Merz versuchen zurückzuholen. Ich glaube, die geschichtliche Geschichte ist noch ein bisschen anders. In den 50er, 60er Jahren waren jede Menge Nazis in der CDU, weil sie keine Alternative hatten. Jetzt haben sie eine rechtsradikale Partei, in der sie wirken können und in der sie Politik und Einfluss haben können. Und insofern sage ich mal, glaube ich nicht, dass viele zurückkommen, weil sie einfach nationalistisch sind, weil sie auch demokratiefern sind. Das wird die CDU schmerzen, aber sie wird nicht mehr zu der alten Größe zurückfinden können, selbst wenn die AfD in irgendeiner Art und Weise schrumpft, dass diese Leute kommen nicht mehr zurück. Und
aber das kann der CDU doch trotzdem noch recht sein. Klar, sie verliert Mitglieder, aber sie hat wenigstens dann sozusagen nicht mehr das Problem, dass von rechts außen plötzlich irgendwelche Leute dann Amok laufen.
Ja, aber diese Rechtsaußenleute sind wie Gauland und andere, Höcke war ja auch CDU-Mitglied, die sind jetzt alle einfach dort versammelt und da gehören sie auch hin, weil sie in der CDU mehr oder weniger sich die Älteren und die Jüngeren dann später auch nur getarnt haben. Die haben sozusagen zähneknirschend das mitgemacht, weil sie einfach keine andere Möglichkeit hatten. Die NPD war zu plump und zu weit weg von Wählbarkeit. Das haben sie jetzt anders und insofern sagen wir, dieser Teil des politischen Spektrums, der in der CDU eingebettet war, der kommt nicht mehr zurück. Ich glaube, da ist es einfach eine Illusion, an dieser Stelle zu glauben, es sei denn, die CDU bewegt sich noch stärker in diese Richtung, aber da verliert sie noch mehr Mitte. Das heißt, an dieser Stelle ist sie natürlich geschrumpft, einfach aufgrund der historischen Entwicklung. Und insofern, sage ich mal, ist es sehr schwer. Sie sehen es ja auch in Thüringen, die CDU-Fraktion ist ja in der Mitte gespalten. Ein Teil möchte mit der AfD, ein Teil möchte auf keinen Fall mit der AfD. Und dieser Konflikt ist nach wie vor da und wir werden auch welche weiterhin in diese Richtung streben. Insofern, ja, die AfD hat natürlich zur Unterhaltung beigetragen mit dieser Kandidatur, die aber chancenlos ist. Und ja, Meuthen versucht sozusagen einen Rest seiner bürgerlichen Glaubwürdigkeit vielleicht für die Rente zu sichern, weil ich glaube, diese ganzen Leute, die da früher aus voll europakritischen, ökonomischen Überlegungen diese AfD gegründet haben, wie der Lucke damals, heute in einer ganz anderen Partei sich befinden und lange Zeit natürlich gekungelt haben um der Machtswillen mit diesen Rechtsradikalen, aber jetzt das nicht mehr, sag mal, der Einfluss einfach geschrumpft ist, sie sind nicht radikal genug. Und der Meuthen versucht ja wenigstens ein bisschen sozusagen für einen Ruhestand, dass ihn die Leute wenigstens noch grüßen, etwas zurückzugewinnen, das wird ihnen höchstwahrscheinlich aber auch nicht mehr gelingen.
Sagt Sergei Lochthofen, vielen Dank für diese Einschätzung. Kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns wieder an dieser Stelle, also wir die Hörer, dann wieder mit Kollegen Carsten, nächsten Montag im Espresso-Plausch. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich würde mich freuen, wenn das klappt und vielleicht haben wir ja wieder mal ein Thüringer Thema. Wir sind ja im Augenblick bei Inzidenz immer noch im Keller, aber ich glaube, in den nächsten 14 Tagen starten wir wieder durch nach ganz vorn. Ich gehe mal davon aus, der Prozess mit Omikron findet bei uns noch ein bisschen später statt.
Wir schauen mal, ja, es kommt da was auf uns zu, das ist ja kein Geheimnis und wir werden es dann natürlich auch besprechen.
Ja, es wird ein Tsunami werden, alles klar.
Machen Sie es gut.
Bis nächste Woche, tschüss.
Tschüss.